Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es nochmal um das Thema Werbewirkung und ich bin mit Bernard Domenichini verabredet. Hallo Domenichini, ich habe Ihren Namen hoffentlich richtig ausgesprochen.
Absolut richtig, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Sie leiten bei der ARD das Thema Forschung und deswegen sind Sie genau der richtige Ansprechpartner, um über das Thema Werbewirkung zu sprechen. Jetzt ist ja so ein Thema wie Werbewirkung nicht ganz so einfach zu messen und mit unterschiedlichen Problemen behaftet, wie man das vielleicht im naturwissenschaftlichen Bereich machen würde. Und ein Thema, was eigentlich immer wieder auftritt, ist die Frage, welche Wirkung auf das Ergebnis hat eigentlich der Auftraggeber? Mhm. Wenn Sie zum Beispiel eine Werbung anstoßen, dann haben Sie natürlich ein Interesse daran, dass bestimmte Ergebnisse rauskommen. Aber Sie wollen natürlich auch, dass Sie was aus dem, was Sie da tun, lernen. Und von daher haben Sie auch ein Interesse daran zu sagen, was ist denn so das wahre Ergebnis?
Richtig, richtig. Da muss ich vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich bin ja bei der ARD Media, wir sind also der Werbezeitenvermarkter der ARD für TV und Hörfunk und leite dort ein Team, was sich schwerpunktmäßig auch mit Werbewirkung und Werbewirkungsforschung auseinandersetzt. Wir machen das selbstverständlich mit einem Interesse, denn wir beraten unsere Kunden. Ja, wir wollen ja, dass die Werbungtreibenden, die durchaus ja auch viel Geld investieren in ihre Radiokampagnen, in ihre TV-Kampagnen, damit auch zufrieden sind. Und wir kommen als Auftraggeber, wenn Sie so wollen, für Marktforschungsprojekte dann ins Spiel, wenn unsere Kunden Bedarf haben. Wenn unsere Kunden selber sagen, ich bin mit Radio zum Beispiel noch nicht so vertraut, was kann ich denn erwarten von einer Radiokampagne? Und da haben wir verschiedene Services, die wir anbieten, unter anderem eben auch Forschungsdienstleistungen. Und das ist erstmal für uns der Ansatzpunkt.
Ja. Genau, das verstehe ich, aber nichtsdestotrotz gibt es ja, und das meine ich gar nicht jetzt auf Sie bezogen, sondern das meine ich grundsätzlich bezogen, so ein Bias, mit dem man umgehen muss und wo man sagt, daraus können Fehler resultieren. Hm. Und wenn wir unsere Kunden richtig beraten wollen, dann müssen wir eigentlich diesen Bias so gering wie möglich halten.
Richtig.
So, und die große Frage ist, und es richtet sich nicht nur an Sie, es richtet sich an im Prinzip alle Vermarkter, wie macht man das denn? Und welche Vorkehrungen treffen Sie, damit dieser Bias möglichst gering ist?
Genau. Also zum einen muss man da auch an der Stelle vielleicht einsortieren, dass wir insofern interessensgeleitet sind, als dass wir ganz speziell auch auf unsere Portfolien schauen. Das heißt, wenn wir eine TV-Kampagne untersuchen, dann haben wir natürlich den Fokus auch darauf gerichtet, dass wir diese TV-Kampagne, die Kontakte mit der Kampagne, die sich dann über die Zeit materialisieren, möglichst gut, möglichst objektiv auch abbilden, zum Beispiel in einer Tracking-Studie und dann auch die Effekte dieser TV-Kontakte auf verschiedene Wirkungsindikatoren auch entsprechend abbilden. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich eine Verengung des Fokus. Wir sind, weil es doch sehr schwierig ist, die gesamte Welt in all ihren Facetten in einem Projekt akkurat abzubilden, dann nicht der Hauptansprechpartner, um vielleicht auch parallel laufende Social-Media-Engagements auch mit abzubilden. Also ein Schritt ist, auch da volle Transparenz herzustellen, auf was sich die Forschung konzentriert, wie wir auch dann eventuell mit Störfaktoren in zum Beispiel einem Modeling dann auch umgehen würden. Und dann kommt es natürlich sehr stark auf das klassische Handwerkszeug an. Und das ist eigentlich ja kein Hexenwerk. Ich glaube, in der Praxis, in der Marktforschungspraxis heute vielleicht ein bisschen hinten runtergefallen, aber wir achten eben auch sehr darauf, dass wir Datenqualität herstellen, dass wir möglichst repräsentative Daten erheben und dass wir gerade im Bereich Werbewirkungsforschung auch sehr viel Wert darauf legen, dass wir entweder experimentell vorgehen, das heißt in einem Studiendesign selber den Stimulus setzen, wenn wir zum Beispiel Spot-Tests machen oder wenn wir quasi die reale Welt versuchen abzubilden, in einer Befragung möglichst objektiv die Kontakte erfassen die Menschen vorher mit zum Beispiel der Radiokampagne oder der TV-Kampagne hatten. Und da fließt auch unser Haupt-Know-how rein in den Tools, die wir anbieten, denn das ist teilweise sehr, sehr aufwendig und das sind auch Fragestellungen, die wir beantworten, weil wir auch die entsprechende Infrastruktur aufbauen, die Investments leisten, was andere Anbieter auch aus rein praktischen Gründen eben nicht tun. Da behilft man sich dann auch schneller mit einfacheren, aber damit auch eben ungenaueren Ansätzen.
Aber Sie haben eben das Thema angesprochen, muss und kann eine Studie repräsentativ sein, richtig? Mhm. Das ist ja heute für Sie immer schwieriger möglich. Ist erstmal meine Behauptung, meine These.
Es wird nicht einfacher, gerade, das ist richtig, ja.
Gerade was die jungen Zielgruppen angeht, weil die haben einfach keinen Bock mehr, sich so oft zu befragen zu lassen. Haben Sie den Eindruck, dass Sie bei diesem Bereich der Repräsentativität, ich sag mal, einen Schritt kürzer treten müssen, einfach weil Sie an Grenzen kommen von dem, was auch wirtschaftlich machbar ist? Sie müssen es ja auch wirtschaftlich darstellen können.
Nee, das ist natürlich klar, dass wir das wirtschaftlich darstellen müssen. Unser Blick ist immer sehr stark auch auf die Breite gerichtet. Wir haben es ja mit Kampagnen zu tun, gerade wenn wir von TV oder von Radio sprechen, mit sehr, sehr hohen Reichweiten. Wir sind also grundsätzlich auch mit einem Fokus ausgestattet, der auch in der Regel bevölkerungsrepräsentativ ist, oder wir reden von Zielgruppen, die schon sehr, sehr groß ausfallen. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass gerade ganz junge Menschen auch in der Marktforschung schwer zu erreichen sind. Das betrifft uns auch. Das fällt bei dem Fokus unserer Studien, ich würde mal sagen, nicht ganz so stark ins Gewicht. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema. Wir versuchen neben hochwertigen Anbietern, auch Instituten in der Datenerhebung, auch an vielen Stellen unsere Daten auch durch externe Quellen nochmal gegenzureferenzieren. Das heißt, wir orientieren uns zum Beispiel, wenn wir eine Radiokampagne untersuchen, immer auch stark an der Währungsstudie der MA Audio, die ja selbst nochmal mit 65.000 Fällen im Schnitt pro Jahr mit klassischer Zufallsziehung, Telefonbefragung, Mobil, Festnetz, plus zusätzlich mittlerweile auch online, versucht sehr, sehr aufwendig diese, ja, auch Probleme in der Rekrutierung zu lösen, damit aber auch ein Datenfundament bietet, an dem wir uns dann auch in der Praxis mit Einzelkampagnen wieder orientieren können. Also wir versuchen da auch durch verschiedene Bausteine in unseren Ansätzen und in unseren Tools diese praktischen Probleme in den Griff zu bekommen.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass so in unserer Medien-Marketing-Welt hat man so das Gefühl, da gibt es eine Studie und diese Studie kommt zu einem bestimmten Ergebnis und dann heißt es, damit wurde irgendetwas bewiesen, was natürlich so nicht geht, weil ich kann ja irgendwie eher Dinge widerlegen als beweisen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Werbeleute mit diesem Thema Studien, Studienergebnisse, auch Studiendesign ein wenig naiv umgehen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ich kann mutmaßen, auf was Sie anspielen, und wir haben sicherlich, meine, die Werbebranche, das mag mich als Forscher selber auch ein bisschen missmutig stimmen, aber die Werbebranche ist ja nun mal keine akademische Veranstaltung. Das heißt, da sind sehr viele Studien auf dem Markt, die auch sehr schnell vieles behaupten. Da haben wir auch einen Publication Bias, da werden Dinge, die positiv ausfallen, sicherlich im Schnitt mehr publiziert und andere Dinge weniger. Wie der Markt insgesamt damit umgeht, oder was es da für Chancen gibt, ist, finde ich, sehr schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, uns hilft als ARD Media sicherlich auch der ARD-Hintergrund, der Qualitätsanspruch, der bei uns wirklich groß geschrieben wird. Wir sind sehr offen und transparent darin, wie wir Studien machen. Und wir legen auch sehr viel Wert darauf, gerade im Bereich Werbewirkungsforschung, eben nicht alles selber machen zu wollen und mit vollkommen neuen und für Außenstehende auch schwer nachvollziehbaren Studien rauszugehen. Wir orientieren uns sehr, sehr stark an der internationalen Marketingforschung und wir orientieren uns dabei auch sehr stark an Erkenntnissen zu, auch wenn es jetzt ein bisschen technisch klingt, aber so statistischen Grundgesetzen des Kaufverhaltens, statistischen Grundgesetzen der Mediennutzung und den Erkenntnissen zu Effekten, Effektstärken, dem, was man auch erwarten kann von Kampagnen, mit Erkenntnissen, die auch über viele Jahrzehnte und über viele Länder und Kontext und Märkte hinweg erhoben wurden. Das ist vielleicht dann am Ende nicht für jeden, auch Kunden von uns, immer direkt ersichtlich, wie viel auch akademische Vorarbeit in dem steckt, was wir machen. Hilft uns aber wahnsinnig dabei, vernünftiges Erwartungsmanagement zu betreiben. Weil wir sind, glaube ich, an sehr vielen Stellen sehr gut in der Lage, auch sehr realistische Einschätzungen zu geben, was man von einem Engagement in Radio und TV erwarten kann, was sich dann auch mit dem, was Kunden selbst erfahren, erleben, auch sehr gut deckt. Und das gibt uns auch die Power, sag ich mal, im Markt, da auch als wirklich seriöser Sparringspartner auch wahrgenommen zu werden.
Wir wollten als zweites Thema in unserem Podcast nochmal über die Frage besprechen, da Sie ja auch einen relativ starken Fokus im Bereich Hörfunk haben. Warum werde ich im Hörfunk eigentlich immer angeschrien? Also immer, wenn ich das Auto, Radio oder was auch immer anmache, zur halben Stunde, Stunde, habe ich das Gefühl, naja, sag mal, mindestens 50%, aber eigentlich noch mehr der Werbung. Da schreit mich der Sprecher, die Sprecherin an. Warum ist es so?
Also ob das so ist, schwierig zu beantworten. Ne?
Das ist erstmal meine persönliche Wahrnehmung, von daher stimmt.
Genau, als Empiriker würde ich da gleich auf eine größere Datenbasis schauen.
Nein.
An der Stelle, ja, also ich glaube, zu verstehen, wie der Eindruck zustande kommt. Ich glaube tatsächlich, wir haben im Radio insgesamt schon eine sehr bunte Landschaft an Kreationen. Nichtsdestotrotz verstehe ich den Eindruck dahingehend, dass Radio leider doch auch von einigen Werbungtreibenden, die sich für das Medium entscheiden, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird als im Sinne der Kreationsgestaltung. Und das liegt sicherlich daran, dass Branding und Kreation in vielen Kontexten doch nach wie vor sehr, sehr visuell gedacht und geprägt ist. Und die Potenziale, die auch in einem rein auditiven Werbemittel drinstecken, nicht immer gehoben werden. Es kann aber auch natürlich sein, dass wir, sag mal, stärker abverkaufsorientierte Spots im Radio hören, die oft durch den Handel zustande kommen. Der Handel ist sehr, sehr präsent, auch zu Recht. Dem Handel bringt das auch wahnsinnig viel, gerade dem Lebensmitteleinzelhandel. Da sind die Kaufzyklen, die Wiederkaufsintervalle ja nun mal auch besonders kurz. Und das sind auch anders als in vielen anderen Märkten, die ein Großteil der Hörer nah dran am nächsten Kauf. Da geht es auch um Angebote, um Angebotskommunikation. Das mag man vielleicht nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten immer super finden. Wobei ich muss sagen, ich finde, da haben die Händler auch sehr viel getan, da auch sehr kreativ zu werden. Aber das hat eine Funktion. Das hat eine Funktion, mit dem auch die Händler sehr erfolgreich sind.
Aber bleiben wir nochmal bei dieser Händlerwerbung. Wenn mir am Samstag ein Händler erzählt, dass der Preis für Joghurt und Paprika heute irgendwie so niedrig ist und ich deswegen unbedingt in den Markt kommen soll, um das zu kaufen und natürlich noch ein paar andere Dinge mehr, wirkt sowas denn?
Ja, das wirkt. Also das wirkt dadurch, dass auch gerade die Lebensmitteleinzelhändler in einem sehr harten Wettbewerbsumfeld auch sehr viel Druck über ihre Media-Engagements auch im Radio erzeugen. Ein nicht unerheblicher Teil der Kundschaft ist sehr sensitiv, was konkrete Angebote angeht.
Das sind wir Deutschen ja allgemein, oder?
Richtig. Und ich meine, Der durchschnittliche Bonwert, den kenne ich jetzt nicht auswendig, aber wenn ich auch mit einem Lockangebot gleich einen ganzen Warenkorb, einen Einkaufswagen quasi zu mir hole, ist das schon nicht irrelevant. Und man muss natürlich sagen, Werbung ist eben auch Vordrängeln im Kopf. Also wir sprechen ja ganz viel von dem Indikator auch der mentalen Verfügbarkeit, des sich Vordrängelns gegenüber dem Wettbewerb. Das heißt immer auch, dass das ein bisschen auch ein Neutralisierungswettbewerb werden kann. Dass auch das Bewusstmachen und Halten auch des eigenen Angebots nicht unbedingt einen Umsatzsprung nach oben produzieren muss, aber zumindest auch die Angebote des Wettbewerbs damit neutralisiert.
Okay. Wie wichtig oder wie gut kann ich denn neben dem Thema Abverkauf, das war ja irgendwie ein ganz wichtiges Ziel für Radiowerbung, inwieweit kann ich denn auch Dinge für das Image und dergleichen unternehmen, was das Radio angeht?
Ja, die Frage spielt mir sehr in die Karten, weil das ist ein Thema, mit dem wir uns auch sehr, sehr viel beschäftigen. Radio hat immer noch ein kleines bisschen dieses Image des Abverkaufsmediums. Das ist auch richtig. Andererseits muss man dazu sagen, ist der Normalfall, das gilt dann erstmal für alle Mediengattungen, ist, dass bei einer normalen Kampagne immer der größere Teil der Menschen, meistens so 95%, auch nicht akut kaufbereit sind. Und nichtsdestotrotz ist Werbung wichtig, um die Assoziationen mit den Bedarfssituationen zu schaffen, sodass in den Bedarfssituationen, die dann später auch eintreten, die eigene Marke auch mitbedacht wird oder zumindest auch im Kopf schon mal verankert ist.
Aber
Und das
das
kann.
gilt ja sozusagen doch für alle, jegliche Form von Werbung, auch wenn ich mir die im TV oder in sozialen Medien anschaue. Ich bin noch nicht bereit, mir eine, keine Ahnung, eine Waschmaschine zu kaufen, aber wenn die morgen kaputt ist, dann weiß ich, ah, ich muss zu Händler XY gehen.
Richtig. Und das ist auch der allergrößte Hebel der Werbewirkung, weil wenn der erste Kontakt mit der Marke überhaupt erst in der Bedarfssituation stattfindet oder sich sie eine vollkommen unbekannte Marke im Regal sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, sie zu kaufen, deutlich kleiner, als wenn ich schon vorher Vertrautheit mit der Marke habe und die auch entsprechend im Bewusstsein ist. Und es ist richtig, das ist erstmal eine Aussage, die ist vollkommen gattungsneutral. Ja, das kann theoretisch erstmal jede Mediengattung. Wichtig sind dann zwei Aspekte und da hat Radio ganz klare Stärken. Das ist die Skalierbarkeit, also die Hebelwirkung der Reichweite, noch der Kontinuität, weil das eben genauso wie auch die Distribution eigentlich eine Daueraufgabe ist. Diese oft eher schwach ausgeprägten, nicht wahnsinnig elaborierten Assoziationsnetzwerke in den Köpfen der Menschen frisch zu halten, aufrecht zu erhalten und dann, wenn es mal relevant wird, diese Marke dafür zu sorgen, dass diese Marke sich entsprechend vordrängelt. Und das andere ist die Kontaktqualität. Also ein durchschnittlicher Radiokontakt bringt recht viel, was die Erinnerungsleistung angeht. Radio, die Umfelder sind insofern schon sehr aufgeräumt. Es ist im Vergleich vor allen Dingen zu vielen digitalen wenig Klatter dabei. Man kann die Ohren auch schlecht, zumindest auch am Steuer, einfach zumachen oder zuhalten, wenn ein Spot kommt. Man kann auch relativ wenig dagegen tun, dass sich die Marke dann auch im Gedächtnis verankert. Und in dieser Kombination Kontaktqualität und auch die Hebelwirkung durch Reichweite und Kontinuität macht Radio zu einem wirksamen Medium, das im Verhältnis auch günstige Pricing macht es auch eben zu einem effizienten Medium für den Markenaufbau. Und wir sprechen eben, wie gesagt, sehr stark dann von dem Indikator der mentalen Verfügbarkeit.
Also, da gehe ich jetzt mal im Detail nicht drauf ein, aber es gibt ja immer noch den Ein-Aus-Knopf beziehungsweise den Sendersuchlauf, und den kann man ja immer noch mal benutzen. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch mit Ihnen.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.